Herzlich willkommen im Sumpf des Verbrechens. Ich habe hier heute meine eigene Miss Marple dabei. Hallo Tanja. Es tut mir leid, das muss das gerade sein. Hallo, wie geht's dir?
Gut, ich hoffe dir auch.
Ja, ja, wie es so ist. Es muss ja gehen. Wir leben beide noch und das haben wir dem Chief Usher des Weißen Hauses voraus. Wir begeben uns heute nämlich ins Weiße Haus. Mord im Weißen Haus. Eine ganz besondere Mordlocation und an der Stelle gleich mal vorneweg eine Spoilerwarnung, denn wir reden heute über die Netflix-Miniserie The Residence. Ganz neu dieses Jahr 2025 herausgekommen. Und wir werden spoilern. Wir haben im Vorfeld ein bisschen überlegt, wie machen wir das? Wir werden versuchen, die letztendliche Auflösung des Mordfalls nicht zu verraten. Das haben wir uns zumindest fest vorgenommen. Und ich kann jetzt nur für mich selber reden. Es kann durchaus passieren, dass mir dann irgendwann doch was rausrutscht oder entschlüpft oder ich plötzlich spontan meine Meinung ändere, weil das so eine schöne Auflösung ist. Deswegen, wirklich Spoilerwarnung, ich meine das ernst. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, schaut euch die 8 Folgen an. Es lohnt sich sowieso. Es lohnt sich auch, wenn man weiß, wie es ausgeht. Weil ich habe es jetzt gerade zum zweiten Mal gesehen und es ist ganz toll, die vielen kleinen Hinweise zu finden. Aber jetzt, ja, jetzt wisst ihr Bescheid. So. Ja, Mord im Weißen Haus. Ich habe möchte vorher eine kleine historische Exkursion machen, den Bildungsauftrag gewissermaßen erfüllen. Denn eigentlich ist es etwas, was ich in dieser Kategorie im Sumpf des Verbrechens nicht machen müsste. Müsste ich eigentlich sowieso nicht. Aber ich habe einen Mesh-Zusammenhang gefunden. Der ist mir eher durch Zufall über den Weg gelaufen zwischen dem Weißen Haus und einer Figur aus Mesh. Dieser Zusammenhang besteht im 14. Präsidenten der USA, der von 1853 bis 1857 für die Demokraten im Weißen Haus regiert hat. Und das war Präsident Franklin Pierce, Sohn von Benjamin Pierce, der ebenfalls Politiker war und auch Vater von Benjamin Pierce. Also es ist wahrscheinlich ein reiner Zufall und Richard Hooker wird sich möglicherweise nichts dabei gedacht haben, aber Hawkeye Pierce, bei MASH, der von seinem Vater den Spitznamen Hawkeye bekommen hat, weil der ein großer Leser des letzten Mohikaners war, ist gewissermaßen nach dem 14. Präsidenten der Vereinigten Staaten und dessen Vater benannt worden, Benjamin Franklin Pierce. Interessanterweise, im Roman hat sein Vater tatsächlich auch den gleichen Namen. Da ist es Benjamin Franklin Pierce Senior und Benjamin Franklin Pierce Junior. Wahrscheinlich wirklich nur ein Zufall. Aber damit hört es noch nicht auf, denn ich habe dann mal geschaut nach Fotos und Beschreibungen. Und es ist so, Präsident Pierce gilt als einer der bestaussehendsten Präsidenten überhaupt. Er gilt auch als einer der schlechtesten Präsidenten. Der ist in den Presidential Rankings immer ziemlich weit unten. Momentan, je nachdem, welches Institut diese Umfrage erstellt, kämpft er um den letzten Platz immer mit Donald Trump.
Was hat er getan? War er ein Sunny Boy oder was war da los?
Eigentlich nichts wirklich Schlimmes. Der war einfach nur kein guter Präsident. Pierce war, er war ein Sunny Boy. Pierce war gut aussehend, der war unglaublich charmant. Wenn man sich die Fotos anschaut, Alan Alda hätte den in den 80ern durchaus spielen können. Das ist sogar eine gewisse Ähnlichkeit da. Der war leutselig, der kam aus New Hampshire, ein ziemliches Landei eigentlich. Einer der nordöstlichsten Präsidenten aus den Vereinigten Staaten. Denn nordöstlicher ist nur der Nachbarstaat Maine. Da, wo Hawkeye herkommt, aus Crab Apple Cove, okay. Maine. Und vor allem auch eine Ähnlichkeit, Pierce war Alkoholiker. Pierce hat unglaublich stark getrunken. Okay. Der einzige Präsident, der nachweislich an Leberzirrhose gestorben ist, das ist schon heftig genug, das Ende seiner Amtszeit, er ist einmal Präsident gewesen und von seiner eigenen Partei nicht wieder aufgestellt worden. Auch einer der wenigen oder wenn nicht gar der einzige Präsident, dem das widerfahren ist, dass seine eigenen Leute ihn nicht wieder zum Präsidenten hatten aufstellen wollen. Und der hat nach dieser einen Amtszeit das Weiße Haus mit den Worten verlassen: There's nothing left to do but get drunk. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun, außer sich zu betrinken. Das könnte ohne weiteres von Hawkeye stammen, so ein Satz.
Ja, vielleicht ist es doch gar nicht so weit hergeholt, dass die beiden gleich heißen, also dass der Mesh Hawkeye nach ihm vielleicht benannt ist.
Durchaus möglich. Also es ist auch so, Präsident Pierce hat eigentlich sehr viele gute Ziele und hohe Ideale gehabt. Er wollte die zweite Union, das war noch vor dem Bürgerkrieg, einen und hat es aber eigentlich nur dadurch, durch alles, was er gemacht, geschafft, den Keil zwischen die Slave States und die Free States, also die Staaten, die die Sklaverei behalten wollten und die Staaten, die die Sklaverei abschaffen wollten, den Keil eigentlich nur noch tiefer zu treiben. Und hat eigentlich dadurch überhaupt wahrscheinlich erst den Bürgerkrieg letzten Endes, der dann später passiert, erst ermöglicht. Der Mann hatte einfach Pech. Alles, was der gemacht hat, ist dem auf die Füße gefallen. Und dass der während seiner Präsidentschaft sein Alkoholismus zugenommen hat, das kam halt noch dazu. Der hatte schwere Depressionen, weil er und seine Frau haben alle drei Kinder im Kindesalter verloren. Das ist damals nicht unüblich gewesen.
Ja.
Den dritten Sohn haben die beiden 3 Wochen verloren, bevor Pierce ins Weiße Haus eingezogen ist. Bei einem Zugunglück ist der Wagen entgleist, die Achse ist gebrochen, der Wagen ist entgleist. Alle im Zug sind mit leichten bis mittelschweren Verletzungen davongekommen und nur der 11-jährige Sohn Benjamin ist vor den Augen der Eltern der Schädel zertrümmert worden. Das haben beide nicht verkraftet. Die Ehefrau Jane, die ohnehin in allem so das ziemliche Gegenteil von ihrem Mann gewesen sein soll. Also er war gut aussehend, er war charmant, er war leutselig, er war der Mittelpunkt jeder Party, er konnte alle Leute bezirken. Der Mann war Anwalt und hatte eigentlich von der Juristerei keine große Ahnung, aber der konnte jede Jury und jeden Richter mit seinem Charme beeindrucken. Also etwas, was Hawkeye auch ohne weiteres könnte. Und seine Frau Jane war Abstinenzlerin, die war Antialkoholikerin. Sie war davon überzeugt, dass Politik eine Beschäftigung ist, aus der nur Schlechtes hervorgehen kann. Die war gegen die Politik eingestellt und sie war wirklich, und das ist das Tragische nach der Sache, nach dem Tod ihres Sohnes, hat sie sich zurückgezogen, wollte nicht ins Weiße Haus einziehen und war überzeugt, dass der Tod ihres Sohnes die Strafe dafür war, dass ihr Mann sich mit Politik beschäftigt hat.
Wow.
Und das ist wirklich schlimm. Und da kann man dann auch verstehen, dass Pierce, der dann seiner Präsidentschaft, als er dann 3 Wochen später angereist war nach Washington, hat er den Zug durch die Hintertür, durch den letzten Waggon verlassen, um niemanden am Bahnhof treffen zu müssen, um schnell ins Weiße Haus zu verschwinden. Der hat da wirklich sehr darunter gelitten und hat nach 4 Jahren hat er sich dann mit den Worten verabschiedet und jetzt ist nichts mehr übrig, als sich zu betrinken. Er war sensibel für die Zeit, was wahrscheinlich in der Zeit nicht so einfach war, was vielleicht auch einfach nur eine Übertreibung ist, weil das ist etwas, was jeden aus dem Gleis werfen könnte. Aber auch das hat er ja durchaus mit Hawkeye gemeinsam. Große Klappe und sensible Seele. Das ist also wahrscheinlich alles Zufall, aber ich finde, das ist ein interessanter Zufall, dass Hawkeye, Benjamin Franklin Pierce, den gleichen Namen trägt wie genau dieser 14. Präsident der USA.
Ja, ja. Wow. Ja, so einen der Präsidenten haben wir quasi schon gesehen und heute beschäftigen wir uns mit einem fiktiven.
Ja, damit kommen wir ins Weiße Haus.
Auch ein Präsident, auch eine interessante Entscheidung, wenn man schon so ins Fiktive geht und sich Dinge ausdenkt, die irgendwie heute ja eigentlich undenkbar scheinen, wie zum Beispiel, dass der Präsident der Vereinigten Staaten einen First Gentleman als Ehemann mitbringt. Mhm. Auch interessant, dass man sich dazu entschieden hat, keine Präsidentin in die Geschichte zu schreiben. Ne?
Ja, ja, wirklich interessant. Und vor allem, wie nebensächlich und selbstverständlich das eingeführt wird. Der Präsident Mr. Morgan, wenn der Name Mr. Morgan fällt, wird immer gefragt, der Präsident oder der First Gentleman? Ja. Der First Gentleman, ah ja. Das, ja. Und so einfach und so ja, selbstverständlich, das fand ich ganz auch sehr
selbstverständlich.
Gut.
Und es wohnt ja auch noch ein dritter Mr. Morgan im Haus, nämlich der Bruder des Präsidenten.
Oh Gott, also, sie haben's
mit den Namen dann nicht immer so einfach, da muss man dann gut differenzieren.
Ach, Trip Morgan, der durchgeknallte, skandalöse Bruder des Präsidenten. Ja, Skandale und Präsidenten ist ja auch durchaus eine Kombination, die historisch...
Absolut, und die Skandalbeseitigung oder Reduzierung, die hier dazu geführt hat, dass man den Bruder ins Haus geholt hat, damit er nicht so viel außen draußen anstellt.
Ja, generell um Skandalbeseitigung oder Skandalreduzierung geht es ja letzten Endes auch in dieser Serie.
Genau.
Erzähl uns doch mal, was so passiert in den acht, also in dieser Staffel. Eine Miniserie ist ja eine abgeschlossene Handlung innerhalb einer Staffel. Es ist zwar wahrscheinlich eine zweite geplant, so wie ich gehört habe, und damit ist das die erste Staffel, aber bleiben wir jetzt mal bei dieser Staffel.
Genau, wir haben 8 Folgen, hast du schon gesagt, zwischen 47 bis 87 Minuten lang. Die letzte Folge ist nochmal richtig lang. Irgendwas zwischen Krimi, Drama, Comedy. Also es ist auf jeden Fall eine Murder-Mystery-Miniserie im Weißen Haus. Aber wir sehen nicht das Oval Office, nicht den West Wing. Nein, wir sehen die Residenz und etwas vom East Wing. Wir erhalten Einblick in das Ungesehene und zu den ungesehenen, für uns unzugängliche Räume öffnen sich und zu den Unterdecklern sozusagen des Weißen Hauses die Leute nicht ab, sondern downstairs, die Angestellten, die das Haus bewirtschaften, unabhängig davon, welcher Präsident, und gendern ist ja hier eindeutig unnötig, gerade regiert. Also wir sehen die unterschiedlichen Gewerke im Haus, Butler, Küchenpersonal, Malerei, Installateure, Gärtnerei, Hausservice und. Es ist einfach durch und durch ein Traditionsbetrieb. Die Rahmenhandlung der Serie oder der meisten Folgen ist eine Anhörung zur Untersuchung von Sicherheitsverstößen im Weißen Haus, was in einer bestimmten Nacht passiert sein soll, worüber wir aber erst nach und nach mehr erfahren. Für mich hätte es auch von Anfang an eigentlich irgendwie eine ausgewachsene Verhandlung sein können, aber es ist eine Anhörung zu Sicherheitsverstößen. In den dortigen Aussagen sehen wir in umfangreichen Rückblicken, was in der Nacht des Mordes geschah. Denn der Chief Usher, also der Personalleiter sozusagen dieses Traditionshauses, wurde tot im dritten Stock aufgefunden. Gegen den Widerstand des Secret Service und des FBIs ermittelt das zuständige Police Department, beziehungsweise die extern beratende Detective, die öffentlich bekannte Cordelia Kapp. Wie in der Anhörung, die auf die Ermittlungen zurückblickt in der Nacht, gibt es eben auch in diesen Ermittlungen Rückblicke, was in der Nacht denn alles genau geschah. Je nach Zeugenaussagen, sich widersprechende und unmittelbar verändernde Rückblicke über die Geschehnisse liefern, was zu sehr unterhaltsamen Zusammenschnitten und Sprüngen führt. Episode für Episode erfahren wir mehr über Präsident Perry Morgan, seinen First Gentleman Elliot, dessen Mutter, den Präsidentenbruder und über einige Gäste des Staatsbanketts für Australien und natürlich zahlreiche Angestellte. Die Herren im Weißen Haus wollten den Tod als Selbstmord abtun, aber mit Cordelia hangeln wir uns von einem zum nächsten Zeugen und Verdächtigen. Die Übergänge sind hier fließend. Kapp lässt sich nicht in die Karten schauen, deswegen bekommen wir mithilfe von FBI Special Agent Park Einblick. Er ist quasi ihr Watson, die Brücke zu uns.
Ja.
In Folge 7 holen die Zeitsprünge sich dann ein. Cordelia, die bei der Anhörung mysteriöserweise nie anwesend war, kommt nun aus dem Urlaub, dem Birding, dem Vogelbeobachten in der Abgelegenheit, halb unfreiwillig zurück. Jetzt gehen die Ermittlungen weiter. Es gibt neue Zeugenaussagen, Rückblicke, Verdächtige. Wir gehen mit jeder Folge vom Auffinden der Leiche Schritt für Schritt zurück zum Mord. Denn ja, viele Leute hatten so ihre Themen mit dem toten A.B. Winters und auch ihre Finger im Spiel, wie und wo man die Leiche letztendlich auffand. Und wo ist eigentlich das Tagebuch des Opfers? Wie üblich in solchen Murder Mysteries entblättert sich am Ende die ganze Verstrickung, weil eben Cordelia als Vogelbeobachterin mit Falkenaugen genau beobachtet hat und gut zugehört hat, denn sie liebt die Stille. So erfahren wir eben die Antwort. Who done it?
Ja, toll. Eine vogelbeobachtende Detektivin, das ist überhaupt... Also skurrile Detektive, gute Detektive müssen skurril sein, die müssen irgendeinen Spleen haben, die müssen originell und auffallend sein. Und Cordelia Kapp ist, die hat sich direkt in meinen persönlichen Olymp an skurrilen Lieblingsdetektiven, wenn ich einen hätte, wenn ich jetzt Namen nennen könnte, aber die ist auf jeden Fall ganz oben dabei.
Auf jeden Fall.
Ja. Wir lernen sie kennen als oben im dritten Stock all die Leute zusammenstehen, die verschiedenen Polizeichefs ihre Kompetenzen bestreiten und dann der Polizeichef der Metropolitan Police sagt, ja, meine Detektivin ist auch hier. Und ja, wo, wie? Ja, she is on site. Sie ist hier vor Ort. Und dann geht die Kamera raus und wir sehen sie vor dem Weißen Haus nachts. Das Ganze spielt nachts. Das spielt wirklich die ersten acht Episoden spielen in einer Nacht. Nachts vor dem Weißen Haus auf dem Rasen stehen mit einem Fernglas beim Birding, beim Vogelbeobachten, um ihre persönliche Vogelliste abhaken zu können, nämlich die Vögel, die auch Präsident Teddy Roosevelt, der ja auch ein großer Naturforscher und Vogelbeobachter war, um diese Liste ebenfalls abhaken zu können, ist sie immer wieder während der Untersuchungen immer wieder draußen, um Vögel zu beobachten. Und alle sind schon unglaublich genervt. Was macht sie da draußen? Was macht sie da draußen? Was macht sie da draußen? Und das ist ein so toller Anfang. Diese Frau steht einfach da und beobachtet Vögel mit ihrem Fernglas, während im Weißen Haus gerade ein Mord passiert war und ein Staatsempfang stattfindet. Es ist so toll.
Mhm. Ja,
einfach großartig.
Stimmt. Und es hilft ihr halt, ne? Also es hilft ihr, sich zu fokussieren, und sie bringt immer wieder Analogien und findet daraufhin dann eben den nächsten Verdächtigen auch.
Das ist so toll. Ich liebe ja einfach wirklich, also ich hatte mir das, ich wollte mir die Serie mit meinen Eltern anschauen und wir kamen nicht weit, weil irgendwann haben meine Eltern gemeint, ja, aber geht das irgendwann mal voran? Wir sind jetzt immer eine Folge für einen Verdächtigen. Wann kommt denn das endlich mal zum Punkt? Ja, das sind 8 Folgen. Wie? 8? Wir haben doch schon 4. Dann muss doch jetzt irgendwann der Mörder kommen, und dann haben wir es aufgegeben.
Oh nein.
Ich finde es auch schade. Ich hoffe, dass sie es noch anschauen werden, weil es wirklich absolut sehenswert ist. Aber du musst halt die ganze Zeit dabei bleiben. Es ist nicht so wie so ein deutscher Fernsehkrimi, wo es eigentlich wurscht ist, ob du 1,5 Stunden aufpasst oder nicht. Am Ende ist irgendwer der Mörder und die Auflösung ist letzten Endes wurscht. Du kannst dabei auch auf dem Handy rumdatteln. Und das kannst du hier bei der Serie nicht. Du musst die ganze Zeit dabei bleiben. Du musst immer am Ball bleiben, um alles zu verstehen und alle Hinweise zu bekommen. Um auch den ganzen Spaß zu haben, denn diese schnellen Schnitte und diese Zusammenfassungen und diese Rückblenden und alles bringen. Das ist einfach eine Serie, es sind 8 Folgen. Da sitzt man die ganze Zeit da und passt auf. Das ist so toll.
Also wir schneiden ja ständig zwischen, oder wir begleiten irgendwie diese in der Serie ständig zwischen den verschiedenen Zeitebenen hin und her. Und die Schnitte sind schnell, ne? Aber das bringt eben auch den Humor mit. Denn eigentlich ist es ja gar nicht wirklich lustig. Ne? Es sind vielleicht lustige Momente oder Sätze, aber viel von dem Humor kommt dadurch, dass es sich gegenseitig kommentiert. Die einzelnen Zeugenaussagen schnell hintereinander geschnitten sind und man dann für die gleiche Szene oder für den einen Kommentar von verschiedenen Leuten, deren Meinung dazu hört, und dass sich natürlich alles widerspricht oder ergänzt und korrigiert und so weiter, und dann davon dann wieder Versionen sieht. die sind zu dritt aus dem Haus gerannt. Nein, nein, der war gar nicht dabei. Und dann sieht man erst 3 Leute rausrennen, dann sieht man 2 Leute rausrennen. Also sind bestimmt 15 Mann rausgerannt, dann sieht man 15 Mann rausrennen. Also es ist halt immer, wie war es denn wohl? Wir wissen es nicht so richtig. Jeder hat so ein bisschen seine eigene Wahrheit und Perspektive und eben was mitbekommen, was andere vielleicht nicht mitbekommen haben oder eben natürlich ein bisschen verfälscht, wie das eben so ist bei Zeugenaussagen.
Wie das ja auch ist. Also es wird ja wirklich, sie schafft es, den Präsidenten dazu zu bringen, mit Hilfe des australischen Außenministers, den sie erpresst, weil er Sex mit der Chefköchin hatte, Mary Wiseman.
Juhu.
Ganz ehrlich, toll, ich hab's.
Tolle
Rolle, wirklich großartige Rolle. Und da schafft sie Detective Cup, den Präsidenten dazu zu überreden, das Haus dicht zu machen und die ganze Gesandtschaft, alle Leute, alle Gäste, alle Angestellten nicht rauszulassen, bis der Fall aufgeklärt ist, das Haus dicht zu machen. Und dann
bis er vermeintlich aufgeklärt sein könnte, zumindest bis morgens werden sie jetzt erstmal hier darin feststecken, die ganze Nacht über in ihren unbequemen Klamotten, Abendkleidern und Anzügen und so weiter und dürfen auch nicht in die Etagen, wo das oben passiert ist. Es ist im dritten Stock. Wurde die Leiche gefunden und sie dürfen auch nicht in den zweiten Stock, wo auch noch weitere Schlafzimmer und Gästezimmer wären. Also die stecken da echt alle sehr unbequem und
Kylie
die kriegen auch nichts zu essen.
Allein Kylie Minogue spielt Kylie Minogue. Kylie Minogue spielt sich selber als Gast, als Gästin auf dem Bankett, die dann, weil die Planung so chaotisch war, für die ausgefallene Band eingesprungen ist, da ein Konzert gegeben hat, spontan und als Belohnung für den Deal hatte, dass sie dann im Lincoln-Schlafzimmer übernachten darf. Und natürlich gerne im Lincoln-Schlafzimmer übernachten darf. Und der Typ vom Secret Service, der so promigeil ist, der die ganze Zeit um Kylie Minogue und Hugh Jackman herumschleicht. Hugh Jackman, der nicht von sich selbst gespielt wird, aber toller nicht Cameo-Auftritt.
Stand-in.
Ja. Man sieht ihn immer nur von hinten oder Cordelia Cup, wenn sie die Personen, die Leute befragt, dann sagt sie so, hier ist ein Zettel Papier, schreiben Sie Ihren Namen und Ihren Beruf drauf, halten Sie ihn vor sich vor, dann mache ich ein Foto, damit ich sie mir merken kann. Und steht dann überall drauf, Name und dann steht da Gärtner, Butler, Präsident, First Husband, dann steht Hugh Jackman. Drunter steht Hugh Jackman, Beruf Hugh Jackman. Und der Zettel ist genauso bis zu den Augen, damit man das Gesicht nicht sehen kann.
Also wirklich gut gelöst, ja.
Super.
Ja, Hugh Jackman konnte nicht oder weiß nicht, war vielleicht nicht so wichtig, dass er sich dafür hätte irgendwie freigeschaufelt. Es kommt auf jeden Fall sehr gut, wie sie es dann gelöst haben.
Ja.
Kylie Minogue, wie du gesagt hast, ist es selbst. Die musste irgendwie ihre Songs da x-mal wiederholen, weil der Abend sich ja zog. Und das Interessante ist noch, du hast schon erwähnt, also wir haben ja hier das Staatsbankett für Australien. Es wird ja auch so ein bisschen gelästert, die Australier, schwierig. Und jetzt die aktuelle Regierung hat sich ja mit denen so sehr verscherzt, was ja quasi eigentlich unmöglich ist. Deswegen hatten wir schon so ewig gar kein Staatsbankett mehr mit denen, dass wir die jetzt mal einladen mussten. Total lästig und nervig sind die. Naja, muss man jetzt mal durch so. Und das Interessante ist, australischer Außenminister, der wird gespielt von einem Schauspieler. Sein Vater war tatsächlich mal australischer Außenminister und er wiederum war verheiratet mit Danny Minogue. Also er ist der Ex-Schwager von Kylie.
Nein!
Was für Verstrickungen hier am
Set.
Die
Welt ist so klein, das ist genial. Ja.
Aber diese Witze machen sie ja quasi auch, ne, dass Australien quasi so klein ist, ne, dass die da alle miteinander...
Ja. Übrigens, der Senator, der diese Anhörung leitet, der Schauspieler war früher selber Senator gewesen.
Ja, wie lustig. Und Minnesota war nicht, also da ist ja so ein bisschen immer dieser Dialog mit der einen Senatorin, Biggs, die einzige, die in der Reihe irgendwie weiter auffällt, weil die ist nämlich knallig angezogen. Ne? Die hat irgendwie diese plombierte Föhnwelle und hat immer, was weiß ich, ihre pinkfarbenen Chanel-Kostüme oder irgendwie knallroten Bläser und, weil diese ganze Anhörung muss ich wirklich über Tage ziehen. Ständig haben die neue Sachen an und man denkt sich, ach, wieder ein neuer Tag, interessant. Und es ist die Einzige, die immer kommentiert und die ist so ein bisschen auch das Sprachrohr für uns, ne? Währenddem ich manchmal so denke, ha, das ist ja voll krass oder so. Mhm. Und dann Schnitt in die Anhörung und sie sagt, ha, Das ist ja voll krass. Ich denke, okay.
Die ist so auf Krawall gebürstet. Und Senator Filkins, der Leiter der Kommission, der kann das nicht ab. Der ist genervt von ihr. Also die sind scheinbar auch politisch in zwei entgegengesetzten Lagern.
Ja, ich denke auch. Und das ist das Interessante, dass den Hintergrund haben wir natürlich jetzt nicht ohne große Recherche, habe ich nicht gemacht. War sie nicht auch aus Minnesota? Wäre natürlich lustig, weil er, ne, also der Schauspieler, der den Vorsitzenden der Anhörung spielt, ich meine, der wäre aus Minnesota?
Also hier steht Senatorin Marjorie Bay Bix, Senatorin von Colorado, gespielt von Eliza Coop.
Ach, ja. Okay, gut. Ja, gut, politische Diskrepanzen sind da, ja.
Und das, obwohl der Senator am Anfang betont, nachdem er die neue Chief Usher, die vorherige Assistant Usher, nach ihrem Namen angefragt hat und sie ein bisschen erzählt hat, wie das ist mit dem Haus. Wir sind nicht politisch, die wir in dem Haus arbeiten. Der Senator meint, ja, diese Kommission, genau, wir sind auch nicht politisch. Und dann geht es aber immer zwischen diesen beiden Senatoren hin und her. Und du merkst, das ist politisch. Die sind zwei verschiedene politische Lager und die können das nicht unterdrücken. Und die sind sich die ganze Zeit irgendwie wie Hund und Katze am Streiten und am Kabbeln.
Ja, ja.
Und das macht diese Anhörung aber auch so spannend, weil, wie du sagst, sie macht genau das, was der Zuschauer auch macht. Die kommentiert an den richtigen Stellen und du sagst, ja, genau.
Sagt sowas, ach, die Frau liebe ich. Oder sie will halt einfach die Auflösung wissen. Ne? Sie bohrt dann ihr nach, sie will es wissen und dann.
Sie vermutet aber auch halt überall gerne politische Verschwörungen, wo man sie auch gerne vermuten kann, weil da ist ja auch eine Figur in diesem ganzen, in diesem Haus, eine ganz tolle Figur, das ist Harry Hollinger. Bester Freund und Berater des Präsidenten, der aber selber keinerlei offizielle Funktion hat. So ein bisschen der Maske in der Runde.
Ja, hat auch ein Zimmer, ein Schlafzimmer im Haus. Mhm.
Und der versucht halt die ganze Zeit den Ton anzugeben, der versucht ständig alle anderen klein zu halten. Der will die Macht behalten, der will aber auch versuchen, den Skandal so niedrig wie möglich zu halten. Dem geht es eigentlich nur darum, dass dieser Mord so einen geringen Skandal wie nur irgendwie möglich hervorruft. Und das Allerbeste wäre, wenn sich herausstellt, das, was sie am Anfang vermuten, dass der Chief Usher Selbstmord begangen hat. Es ist ziemlich schnell offensichtlich, dass er nicht Selbstmord begangen hat. Das ist so das Einmaleins von so einem Krimi, wenn die dummen Cops in Anführungszeichen sagen, das war ein Selbstmord, dann weißt du schon genau, der schlaue Detektivin sagt, das war kein Selbstmord. Dann sagst du, weißt du, das kann kein Selbstmord gewesen sein.
Wo ist denn das Messer?
Nicht genug Blut. Nicht genau, und all das. Und Harry Hollinger will aber, dass es Selbstmord ist, weil der will das so schnell wie möglich. Und es kommt halt auch im Lauf dieser Geschichte raus, dass auch der ein Motiv hat und dass es da politische Verwicklungen gibt, irgendwelche Deals, die der mit einem amerikanischen Magnaten hat, dass dann der Chief Usher, das A.B. Winter, möglicherweise belauscht hat und all das. Und da wittert dann Senatorin Bix natürlich sofort die große politische Verschwörung. Die scheint es mit politischen Verschwörungen zu haben. Das scheint ihr großes Ding zu sein und das scheint den anderen Senator auch massiv zu nerven, dass sie immer wieder diese Verschwörungen aufs Tablett bringt.
Ja.
Und dass hier der Mord an dem Chief Usher, der eigentlich etwas komplett Privates hätte sein können, lauter private Motive, wird in diesem Moment tatsächlich, könnte er politisch sein. Wenn es sich herausstellt, dass es Harry Hollinger war oder vielleicht der First Husband oder der Präsident, da weiß man ja alles nicht, ist alles möglich, dann könnte das ein politisches Motiv sein.
Ja gut, also letzten Endes ist es ja dann immer schlechte Presse, ne? Allein, dass es eben da zum Tod kam, wie auch immer, ne? Selbst wenn es Selbstmord wäre, auch müsste man auch wieder ganz doll Wogen kletten in der Öffentlichkeit und in der Presse und das könnten GegnerInnen sich zunutze machen und. Mir ist auch wieder eingefallen, wir hatten eben kurz vor der Aufnahme nochmal so quer geguckt und ich habe gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hatte. Das waren genau die beiden, der Vorsitzende der Anhörung und die Senatorin Bix.
Mhm.
Denn diese Anhörung zog sich ja auch ewig, ne? Und man wollte an dem Abend in der Mordnacht das Ganze ja schon quasi schnell abschließen und dann diese Sicherheitsanhörung, wo sie ja auch nach wie vor das Rätsel, ja, wer war es denn nun eigentlich oder war es doch Selbstmord, sich dann auch noch so zieht, ne? Und dann verhandeln die beiden dann auch so miteinander, wie weit wollen wir dann jetzt noch gehen, können wir nicht die Sache jetzt endlich mal beenden? Und dann haben die beiden miteinander dieses Thema, wo der Vorsitzende sagt, was wollen Sie? Egal, ich schaffe das Bildungsministerium ab oder keine Ahnung, wir kaufen Grönland oder Ungarn, was auch immer, was Sie wollen, sagen Sie es, ja? Und ich dachte in dem Moment, oh mein Gott,
ja,
ich
ja,
meine,
richtig.
Das ist dieses Jahr rausgekommen, die Produktion fing 2018 an, über die Produktionsgeschichte müssen wir nur ein, zwei Sätze später verlieren, aber das ist schon älter jetzt sozusagen und dann fällt so ein Satz, wir kaufen Grönland und ich denke, oh nein,
wir schaffen das Bildungsministerium ab.
Das auch, oh mein Gott. Ich meine, das haben sie ja quasi auch schon hingekriegt.
Oh. Wahnsinn.
Furchtbar, oder? Also schlimm.
Ja. Wie leicht das alles wohl vorherzusehen war, was da jetzt passiert.
Schlimm.
Oder ob es einfach nur Zufall ist. Meine Güte, aber ist schon toll.
Mann. Ja, ist echt
irre.
Krass.
Irre.
Ja. Wir haben gesagt, es sind 8 Folgen.
Mhm.
Die sind alle am gleichen Tag erschienen. Das wird ja immer dann gerne so rausgehauen. Was ganz schön heftig ist, ne, dass man da so eine Riesenproduktion, die über Jahre und was da für ein Aufwand betrieben wurde, ist immens, einfach so rausgehauen wird. Hier, habt ihr es? Erscheint mir so ein bisschen fast schon lieblos, wenn ich so drüber nachdenke. Aber es ist natürlich trotzdem schön. So kann jeder in dem eigenen Tempo gucken. Hat beides so seine Seiten. Das Interessante an den 8 Folgen ist die Folgentitel.
Mhm.
Die referenzieren auf Titel von aus Literatur oder Film und Fernsehen. Also die erste Folge ist Der Fall des Hauses Usher. Ne? Das ist ja referenziert auf die Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Und so geht es dann eben auch weiter. Ne? Also Dial M vom Murder, das ist Hitchcock und dann geht es so und so weiter.
Knives Out und so weiter. Also es sind wirklich lauter schöne Anspielungen und diese herrlich schräg, krakelig gezeichneten Titelbilder dann dazu, wie Kinderzeichnungen. Ich fand die total schön, da hat mir richtig Spaß gemacht, das anzuschauen.
Ja, der dritte Mann, immer Ärger mit Harry Hollinger.
Ja, natürlich.
Genau, Leute, solche Dinge. Also es ist wirklich schön.
Es ist ja auch schön, diese gezeichneten Bilder, dass Cordelia Kapp führt ja ein Birding-Tagebuch, dass sie auch die ganze Zeit ihre Notizen und Zeichnungen macht, während sie den Fall an dem Fall arbeitet, sitzt sie da und schreibt und zeichnet in das Buch. Das wird auch immer wieder dann von der Kommission gemacht. Wie? Da ist ein ganzes Haus darf, mehrere hundert Leute dürfen nicht weggehen und sie sitzt da und zeichnet in ihr Buch. Ja.
Ja, vor allem nicht nur irgendein Haus. Es wird auch immer die Schwere und die Tragweite betont. Es ist das Weiße Haus. Es ist ein Staatsbankett. Also, das ist natürlich immens.
Es ist der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, damit da jemand stirbt, damit da ein Mord geschieht, während eines Startbanketts, während unten die Gäste essen, das Essen zum Teil nicht serviert wird, weil es Chaos in der Küche gab, weil das Menü Flambiertes vorgesehen hat, der Chief Usher aber Flambiertes verboten hat, weil in dem Haus keine offenen Flammen sein dürfen und der Schweizer Dessertkoch ein Dessert hergestellt hat, dass der australische Außenminister sofort empört zurückgewiesen hat, weil es den Ayers Rock dargestellt hat mit einem boxenden Plastikkänguru obendrauf. Nur solche Sachen, es ist herrlich.
Es
und
ist
dann
chaotisch.
Singt unten Kylie Minogue endlos, immer weiter und oben stehen sie und der Secret Service Man sagt, ach ja, wir sollten uns mal um Kylie Minogue kümmern. Ich könnte das machen. Soll ich das machen? Und alle, ich wollte es ja nur so sagen. Das ist diese ganze, diese ganze Welt, dieses Worldbuilding ist so großartig, dass alles in dieser einen Nacht, was in diesem Haus alles passiert, dieses riesige, große Puppenhaus, wir kriegen es auch als Puppenhaus gezeigt immer wieder, so schöner, so Wes Anderson-mäßig, so Einstellungen, wir wissen, wo was passiert ist, in welchem Haus, welche Leute, welcher Raum, der Yellow Room, der Yellow Oval Room, der Blue Room, der Red Room, all das, die Räume kriegen wir genau gezeigt, alles minutiös nachgebaut von dem Produktionsteam. Und überall passiert irgendwas, unten im Keller, im Zwischenkeller, in dem Zwischengeschoss, oben im dritten Stock, wo die versoffene Schwiegermutter, das klingt jetzt gemein, aber es ist die Schwiegermutter des Präsidenten.
Die sich nicht leiden können, die muss immer wirken, wenn sie an ihren Schwiegersohn denkt und alle sagen, sie meinen den Präsidenten.
Ach, das ist großartig. Die Schauspielerin liebe ich eh. Das ist, den Namen kann man gerade noch schauen. Jane Curtin, die hat hinter Mond gleich links das Love Interest von John Lithgow gespielt. Und ich fand sie, die war auch bei den Coneheads damals in den 80ern dabei. Ich finde die Frau großartig. Ich habe lange nichts mehr von der gesehen. Auf einmal sehe ich sie da, wie sie vollkommen verwüstet und zerzaust und so richtig gezeichnet von dem Alkoholismus, den die Schwiegermutter, also Nan Cox, ich weiß nicht, ob die Schauspielerin, da will ich jetzt gar nichts unterstellen.
Aber ja, das kann man alles schminken, ne? Aber ich meine, das schminken. Ist ja auch bezeichnend, ne? Dass sowohl die Mutter von dem einen als auch der Bruder von dem anderen, die sind ja quasi da eingeknastet in dem Haus. Die sagen beide, sie haben ja quasi das Zimmer ewig nicht verlassen. Sie sagt, sie hat das Zimmer einen Monat lang nicht verlassen.
Und sie entdeckt die Leiche vom Flur aus. Ja. Und das Erste, was man sieht, ist, wie sie da steht und schreit wie am Spieß. Das ist auch so eine tolle Einstellung, weil du immer wieder diese tollen Einstellungen hast, wo plötzlich irgendwas total Irres, Lautes, Heftiges passiert. Wie Nan Cox, die da im Flur steht und einfach nur vor sich hin brüllt und kreischt. Und solche Szenen werden dann immer wieder gezeigt, immer wieder in Rückblenden, wenn das Thema aufkommt, zack, wird das reingeschnitten. Nan Cox, die da steht und schreit. Toll. Einfach toll.
Und wie die Kamera da überall durchflitzt. Ne? Es hat so ein bisschen Anlehnung wie an so ein Videospiel, dass man sich durch so ein riesiges Haus navigiert. Und die hatten so eine umgeschnallte Kamera und sind dann da durch dieses Set geflitzt und das bisschen beschleunigt abgespielt, dann kann man da ganz schnell von A nach B wechseln. Ja. Die haben wirklich 7 Bühnen bebaut, 60 Räume, dem nachempfunden, was man zusammen recherchieren konnte. Denn was ich gesagt habe, das Ungesehene wird hier gezeigt. Von ganz vielen dieser Räume weiß man einfach nicht, wie die aktuell aussehen. Man hat teilweise historische Bilder, weil mal dann und wann irgendwo Fotos gemacht wurden, so Schwarz-Weiß-Bilder, oder man hat mit Leuten gesprochen, die da gearbeitet haben und die haben sich irgendwie erinnert, wie das ungefähr so aussah, auch die Dimensionen, wo was im Raum und so weiter war. Dieses Produktionsteam, das Set-Design, die haben immense Arbeit geleistet, generell dieses Produktionsdesign, das alles zu rekonstruieren bis hin, also ne, einmal die Räume, das alles zu erstellen, diese 60 Räume, die sie gebaut haben, es sieht immens gut aus, also bis hin zu eben Gewölbedecken und, das entsprechend schick ausgestattet, da ist nichts wackelig oder mit Gaffertape irgendwie festgehalten, die müssen ein Unmengen Geld da drin versenkt haben, bis hin zu authentischen Tischkarten, Design über, die haben ihr eigenes Porzellan für dieses Dinner dann tatsächlich herstellen lassen mit entsprechender Goldverzierung und. Das ist unglaublich. Man muss dazu sagen, es ist allerdings auch tatsächlich eben in Kalifornien gedreht worden. Das heißt, die haben da wieder, das ist ja so typisch, ne? Wenn man nicht nach Kanada geht zum Drehen, um Geld zu sparen, kriegt man in Amerika ordentliche Nachlässe und die haben hohe Steuergutschriften bekommen, fast 14 Millionen US-Dollar. Man kann sich ja nur ungefähr vorstellen, was die generell alles bezahlt haben. Es muss immens teuer gewesen sein. Also ich war wirklich schwer beeindruckt, als ich dann nochmal gesehen habe, dass die diese ganzen Räume tatsächlich gebaut haben. Wahnsinn, ja. Also nicht, dass es irgendwo irgendwie existiert hätte, man auf was zurückgreifen konnte oder damit, wie wir das von Star Trek viel kennen, da mit irgendwelchen VR-Walls gearbeitet hätte oder so. Nein, die haben alles gebaut.
Wahnsinn. Also ja. Die entsprechenden Videos, die findet man auf YouTube, Behind the Residence. Ich werde die in den Shownotes verlinken, weil es wirklich beeindruckend ist. Es ist wirklich toll. Allein wirklich für die Kulissen und die Props, die haben Props da hergestellt, die man gar nicht sieht, sondern einfach nur damit, dass das Feeling beim Spielen, beim Drehen echt ist. Wie du zum Beispiel sagst, die Menükarten, die sieht man gar nicht. Aber die Schauspieler haben die Menükarten in der Hand und die sehen die richtige Menükarte für das Dinner, den Staatsempfang für das Dinner mit Australien. Da ist dann eine kleine, oben eine kleine amerikanische und australische Flagge drauf abgedruckt. Was für eine Arbeit, die sich gemacht haben. Ja. Wahnsinn.
Gut, momentan, also mittlerweile haben wir ja tatsächlich den Fall, dass wenn irgendwas im Bild ist, man kann ja gut hinzoomen und im Zweifel würde man tatsächlich Sachen sehen.
Ja,
und man weiß ja dann auch nicht genau innerhalb von so einer Entwicklung, also wenn du produzierst, um das Set zu bauen, was der Regisseur, die Regisseurin, wir hatten hier ein Zweierteam, tatsächlich zeigen will, aus welchem Blickwinkel und so weiter. Also potenziell kann alles mal im Bild sein. Und wir sind nicht mehr in der Zeit, wo sich sowas auf SD, auf dem Röhrenbildschirm versendet. Ne? Von daher, die ziehen jetzt echt alle Register. Das ist unglaublich.
Wahnsinn. Ja, die hohe Bildauflösung, das schafft zusätzliche Kosten. Das ist etwas, was ich leider auch aus meiner eigenen Zeit kenne. Das ist Fluch und Segen. Man muss auch viel mehr Geld reinstecken. Es muss alles viel besser aussehen, weil, wie du sagst, man kann auf alles ranzoomen. Es versendet sich nichts mehr. Was wir früher beim Animieren, beim Zeichentrick, einen Fehler einfach am durchgewunken haben, weil wir gewusst haben, wir müssen jetzt hier Strecke machen. Das merkt hinterher keiner, das sieht man nicht. Könntest du heute alles nicht mehr bringen. Kannst du alles sehen. Ja.
Ja, ist natürlich auch ein total schöner kreativer Prozess, der damit einfach gefördert wird. Ne? Also das auch dazu.
Natürlich, ich möchte es jetzt gar nicht so negativ darstellen.
Ja,
das ist eher so mein eigenes Gemaule und aus Faulheit. Aber ich bin ja total froh, dass sie das gemacht haben. Ich bin ja super beeindruckt und total glücklich, dass das so eine hohe Qualität hat, was wir da zu sehen bekommen. Das ist einfach toll.
Ja. Ja, und ich denke, also den Mann müssen wir auf jeden Fall erwähnen, die Idee für die Serie und Drehbuch geschrieben hat und auch produziert hat das eben alles Paul William Davis. Und er hatte das Buch gelesen, The Residence, Inside the Private World of the White House. Das ist eine Sammlung von Interviews von Mitarbeitenden des Weißen Hauses, historischen Aufzeichnungen, persönlichen Anekdoten von der Kennedy bis zur Obama-Ära. Und das gibt eben so ein bisschen Einblick auf genau die Leute, ne, die Angestellten, die diese Maschine, diesen Traditionsbetrieb am Laufen halten. Und da hat er sich gedacht, hey, spannend, das müsste man mal irgendwie zeigen in der Serie. Und er hat sich das so ausgedacht, vorgeschlagen, durfte es tatsächlich machen. 2018 im Sommer wurde es angekündigt, ja, es soll produziert werden. 2022 waren sie dann so weit, die mussten ja wirklich viel entwerfen, bauen, schreiben und, dass es dann konkreter wurde. Dann im März, Monat weiß ich nicht genau, auf jeden Fall 2023 musste wegen der Streiks pausiert werden, lange Zeit. Da hatten sie dann aber schon,
ich glaube, vier Folgen
gedreht. Als sie wieder anfangen wollten zu drehen, war ihr Hauptdarsteller, das Mordopfer, Winters gestorben, der Schauspieler, und musste neu besetzt werden. Auch sehr tragisch, ne?
Ja.
Andrew Brower?
Ich weiß auch nicht, wie man spricht. Das ist,
genau, also den kennen ja viele von
Brooklyn Nine-Nine.
Der starb im Dezember 23. Sie wollten im Januar wieder neu anfangen, mussten es dann auf den Februar verschieben. Und dementsprechend musste mit der Neubesetzung ja auch einiges nochmal nachgedreht werden. Ja. Also das auch noch, ne? Oder sie haben versucht, das irgendwie mit so, ich habe es nicht ganz verstanden, sie haben irgendwie gesagt, sie haben so Flächen oder Wände irgendwie ins Bild eingebaut und haben das dann quasi nachträglich eingearbeitet, ne? Also doch dann vielleicht so eine Art Greenscreen-Technik, um das dann am Computer, um den Schauspieler auszutauschen.
Es ist ja auch so, Giancarlo Esposito, der dann A.B. Winters gespielt hat, es Ich weiß nicht genau, wie, also ist eine sehr gute Wahl. Ich finde, es ist eine fantastisch gute Wahl. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn mit Andre Broward, den ich sehr mag in Brooklyn Nine-Nine, ob ich mir den so gut hätte vorstellen können in der Rolle.
Ich hatte auch Schwierigkeiten, das dann nachträglich mehr.
Es sind zwei sehr unterschiedliche Typen vom Körperlichen her. Andre Brower ist sehr groß und sehr kräftig. Und
so breite Schultern.
Giancarlo Esposito ist kleiner und zierlicher. Was schon bedeutet, dass sie wahrscheinlich sehr viel mehr Szenen nachdrehen mussten, weil es einfach, es gibt ja immer Szenen, Dialoge, die eine Person spricht, die andere Person spricht, sie schauen sich gegenseitig an, aber man sieht die Kamera immer nur auf eine Person gerichtet. Das, ich habe nicht wirklich drauf geachtet, ich hätte mal drauf achten müssen, ob es Momente gibt, wo man das Gefühl hat, dass eine Person, dass irgendjemand mit A.B. Winters spricht und in die falsche Richtung schaut, beziehungsweise zu hoch schaut, weil der kleiner ist. Kann ich mir.
Also ich habe an keiner Stelle irgendwie gemerkt, dass da so ein Austausch stattgefunden hat. Ja.
Ich auch nicht, wirklich nicht.
Wahnsinn. Und auch die Zeit, in der da produziert wurde. Also wie gesagt, die haben ja 2022 angefangen wohl mit Drehen und dann mussten sie 24 weitermachen. Da ist ja so lange Zeit vergangen. Also ich meine, in 2 Jahren, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also auch körperlich habe ich mich in 2 Jahren schon auch mal sehr verändert, in die eine oder andere Richtung zugenommen, abgenommen, Haare ganz anders. Gut, okay, bei sowas, ne, also Schauspielende müssen natürlich darauf achten, dass sie anknüpfen können, ne? Im Zweifel gibt es einen Personal Trainer und eine Perücke oder so. Aber ja, krass, oder?
Wahnsinn.
Ja.
Ach, verrückt.
Wahnsinn.
Hast du übrigens einen Lieblingscharakter aus dem Haus?
Oh,
schwer zu sagen.
Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig.
Meiner ist die Butlerin. Butlerin. Sheila Cannon. Die immer so ein bisschen überdreht ist, sehr extrovertiert ist, so gute Laune, die trinkt viel, die hat den Übergang von der einen First Family zur nächsten nicht verkraftet, weil sie die First Lady davor sehr mochte und die nächsten gar nicht und hat das voll rausgelassen und die ist total drüber, die ist die ganze Zeit drüber und sie quasselt und quatscht und ist betrunken und will ständig irgendwo rauchen und das macht einen solchen Spaß. Und Edwina Findlay, die Schauspielerin, hat gemeint, ihre eigene, ich glaube, Großmutter hat selber im Weißen Haus gearbeitet.
Ach.
Das war in ihrer Familie, war das quasi, das hat zu ihrer Familie gehört, dass die Oma im Weißen Haus gearbeitet hat, dass man davon auch zu Hause Fotos gesehen hat und dass sie jetzt diese Rolle spielen konnte, hat sie gemeint, das ist sie ganz Großartiges. Das wusste ich jetzt nicht, aber ich mochte die einfach von Anfang an. Die ist einfach toll. Die ist so genau das, was man sich von einem Butler überhaupt nicht vorstellt.
Ja.
Toll.
Ja.
Die sitzt ja dann auch während dem Empfang mit am Tisch bei der ehemaligen First Lady. Dadurch, dass die Tischordnung so chaotisch ist und ständig Leute umgesetzt werden mussten, waren neben der First Lady auf der einen Seite nur ein komischer Typ mit Fliege, der die ganze Zeit panisch in der Gegend rumgeglotzt hat. Auch über den müssen wir auch noch reden. Den dritten Mann. Und auf der anderen Seite war ein leerer Stuhl. Und dann wurde da mal eben, da hat dann Lily Shoemaker die Social Secretary, die hippe Frau, die das. Lily Shoemaker ist die Frau, die die sozialen Angelegenheiten, Empfänge regelt und versucht, das ganze Weiße Haus umzukrempeln, von dem ganzen altmodischen Muff weg zu neu, modern und hip und was nicht alles. Und die hat dann, glaube ich, die müsste gewesen sein, die Sheila neben die ehemalige First Lady gesessen hat. Und Sheila, die Butlerin, sitzt dann da am Tisch und trinkt und lacht und ist laut. Und das geht natürlich gar nicht. Da greift dann Avi ein und sagt dem Chef-Butler, er soll Sheila da rausholen und nur solche Geschichten überall, lauter so kleine Geschichten, das ist eine von ganz vielen kleinen Geschichten, die da passieren.
Ja.
So toll.
Ja, jeder dieser Leute hat natürlich ein eigenes Leben und eigene Interessen, Befindlichkeiten und eigene kleine Baustellen und Lügen. Irgendwie jeder lügt sich da auch durch den Tag, ne? Jeder verheimlicht irgendwas und steht mit dem oder dem nicht so gut Fuß. Und das ist ganz spannend, ne, was du gesagt hast. Also hier Lily Shoemaker, die versucht hier neuen Wind reinzubringen. Und auf der einen Seite haben wir dieses Traditionshaus, ne? Und das soll alles gewahrt sein. Und dann kommt sie und macht alles durcheinander. Deswegen ist dieser Abend von Anfang an auch komplett chaotisch gewesen, weil der Präsident das irgendwie nicht so richtig im Griff hat, ne? Der lässt die laufen und sie.
Der Präsident scheint aber auch nicht, sich nicht zuständig zu fühlen, sondern das ist dann die Rolle des First Husband. Und der hat das Ganze überhaupt nicht im Griff. Der ist total, der ist total wischiwaschi. Ja, vielleicht könnten wir, ich weiß nicht, und A und O und vielleicht doch nicht. Und dadurch kann Lily Shoemaker eigentlich dieses ganze Haus auf den Kopf stellen und alle Leute vor den Kopf stoßen mit den Dingen, die sie da ständig verändert, weil die Leute, die im Haus arbeiten, die wollen natürlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Das ist ihr Haus. Die Präsidenten kommen und gehen, aber sie bleiben und sie müssen, das muss ewig so bleiben. Und dann kommt diese hippe Social-Tussi, diese reiche junge Frau, die einfach nur ihren Vater anrufen muss und der bringt alles in Ordnung und schmeißt das alles über den Haufen.
Das kommt in ihrer Art halt auch noch so dazu, ne? Dass alles nicht so wichtig ist und Geld spielt keine Rolle und so weiter, eben durch ihres reichen Hintergrundes. Das macht das Ganze noch ein bisschen unsympathischer und schwieriger im Umgang dann mit ihr. Mhm. Und auf der anderen Seite, ne, die Leute, die das Haus bewirtschaften, die unabhängig von der jeweiligen Präsidentschaft dort sind, die mit der einen oder der anderen Präsidentschaft besser können. Ne? Und dieser Umzugstag, der ist ja dann eben dieser Moment, wo dann sich alles wechselt, wo die ganzen politischen Leute wechseln und wo die dann aber auch mit umgehen müssen. Und für eine ist es ein größerer Einschnitt als für andere. Einige haben so eher ihr kleines Thema, ne? Wie zum Beispiel hier die Housekeeperin, das Zimmermädchen, die so ihre eigenen Probleme hat mit ihrem sehr schwierigen Ex-Mann, die irgendwie verliebt ist in den Klempner und der Klempner in sie, aber keiner redet drüber und alle wissen es. Irgendwie so. Das ist herrlich. Und dann diese Schrullen von allen möglichen Beteiligten und wie man damit dann umgehen muss, dran vorbeileben, dran vorbeiarbeiten oder damit oder dafür arbeiten.
Dieser Konkurrenzkampf zum Beispiel zwischen der Chefköchin Mary Wiseman und dem Schweizer Patissier.
Schweiz, das finde ich interessant. Im Original ist es ein Deutsch-Schweizer und in der Synchronisation ein Französisch-Schweizer.
Ah ja, stimmt, ja, richtig. Ja. Ja, es wird auch ständig von allen gesagt, Schweizer, wieso? Ich dachte, der wäre Österreicher. Wieso? Ich dachte, der wäre Belgier. Es weiß irgendwie keiner. Das kann sich keiner merken. Und allein dieser Zweikampf zwischen den beiden, das wird ja auch immer wieder in Rückblenden erzählt, wenn er gesagt hat, ja, was ist an dem Abend? Ja, aber da müssen wir eigentlich weiter zurückgehen. Und dann gibt es eine Rückblende an Weihnachten. Und von Weihnachten müssen wir noch weiter zurückgehen, weil der Schweizer Patissier jedes Jahr ein Lebkuchenhaus des Weißen Hauses baut. In mühsamer Kleinstarbeit. Monatelang, ein halbes Jahr lang dafür braucht und im letzten Moment Lilly das Lebkuchenhaus von dem großen Saal in irgendeinen kleineren Saal verbannt hat, weil in dem großen Saal, das ist ja ein Museum, das ist ja etwas, was Leute besichtigen dürfen und da gibt es die große Weihnachtsfeier und da ist es traditionell, ist die Weihnachtsfeier, da stehen die Bäume und da steht dieses Lebkuchenhaus als Centerpiece und das ist der ganze Stolz des Patissiers.
Das ist der einzige Moment im Jahr, wo er auch mal wichtig ist.
Ja, und dann lässt Lili da eine Wellnessstation aufbauen, die total furchtbar ist, die ganz furchtbar schrecklich ist und niemand sieht das Lebkuchenhaus und das ist total tragisch und diese Geschichten, alles lauter kleine Geschichten, man erfährt so viel über dieses Haus, man erfährt so viel über diese Leute, das wäre so schade, wenn das, stell dir vor, das wäre ein Film, der 2 Stunden dauert.
Ja, wir müssen das über die ganzen Leute erfahren. Wir brauchen die Hintergrundgeschichten. Wie stehen die zueinander und was bewegt die, das aufzublättern, ist der große Spaß daran. Ja.
Und das geht eben nur, wenn man sich mit jedem Verdächtigen beziehungsweise jeder interessanten Person, es sind keine Verdächtigen, es sind nur Leute, die Cordelia Kapp interessant findet. Es gibt keine Verdächtigen. Ja. Das muss der FBI-Mann immer wieder sagen, es gibt keine Verdächtigen, nur Leute, die sie interessant findet. Und wenn man sich mit jeder interessanten Figur eine Folge lang beschäftigt, dann hat man das den vollen Überblick. Dann kriegt man alles zu sehen. Und man kriegt nicht mal hier eine Minute und da eine Minute und nach einer Dreiviertelstunde sagt Father Brown übrigens, sie haben da rote Fingernägel. Deswegen haben sie, ich habe neulich eine Folge von Father Brown gesehen. Ich dachte immer, das ist eigentlich eine ganz nette Serie. Das war das Dümmste, was ich seit langem gesehen habe.
Ui.
Die Auflösung war, dass er gesagt hat, die Mörderin dadurch überführt hat, dass sie am Tag des Mordes Handschuhe getragen hat, wo sie doch sonst so stolz auf ihren schönen Nagellack ist. Weil man einmal gesehen hat, dass sie sich eine Zigarette angezündet hat und da hat man die roten Fingernägel gesehen. Ich dachte mir, wow, das ist richtig, das ist ein Beispiel für schlechtes Krimi-Schreiben, für ein schlechtes Drehbuch. Das war diese Father Brown-Episode, ich weiß nicht mehr, welche es war, aber Father Brown, ich habe dann noch ein paar mehr Folgen gesehen, ist tatsächlich, so sehr ich, den Schauspieler, das ist der Vater von Rory, der hat bei Dr. Who den Vater von Rory gespielt. Das ist der Vater, der bei Harry Potter der Arthur Weasley gespielt hat.
Ja, den Namen habe ich aber nicht
parat. Williams, irgendwas. Ich mag den, der ist nett. Ich finde ihn auch als Father Brown, mag ich ihn als Figur lieber als beispielsweise Heinz Rühmann. Aber das ist so richtig genau das Gegenbeispiel, wie man einen schlechten Krimi schreibt. Ein Krimi, bei dem man halt eine Dreiviertelstunde lang zuschauen kann, das nett finden kann, nette englische Landschaft sehen kann, nicht aufpassen muss und am Ende wird dann der Mörder überführt und es ist vollkommen wurscht, ob man irgendwas mitbekommen hat von der Zeit dazwischen.
Ja.
Und das ist hier halt anders.
Definitiv. Und ich finde es schwer, irgendjemanden Bestimmtes rauszupicken, weil die haben alle so ganz tolle Momente. Ja,
genau,
Momente.
Meine Frage.
Ja, die sind, die haben alle so eine schöne Tiefe und man kann da irgendwie weitergucken. Also ich meine, selbst so jemand scheinbar unausstehliches wie den Bruder des Präsidenten, den kann man ja auch fühlen. Der versucht schon sein Leben lang gegenüber seinem großen Bruder und er ist jetzt, ich weiß nicht, wie alt ist der jetzt, 50?
Ja.
Zu rebellieren und sich hervorzutun und kriegt immer quasi eins auf die Mütze, stellt sich natürlich auch blöd an, aber gerade an dem Abend, er hatte sich schick gemacht, er hatte sich wirklich einen Anzug angezogen und hat gedacht, ne, weil die Mutter von den beiden kommt aus Australien und er dachte, er wäre eingeladen für dieses Bankett und ist dann ausgeladen worden und das ist der Moment, wo er dann wieder am Rad dreht und total sinnlos Dinge aus dem Haus entwendet, bei sich stapelt, irgendwie Dutzende von Kissen und nimmt irgendwelche Gemälde und Uhren mit, die alle Lincoln nicht brauchen. Es geht einfach.
Versteckt unter Kisten und er hat die ganze Zeit, das ist Alexander Hamilton. Das ist Lincoln. Der Typ ist so genial daneben. Der ist so großartig. Der ist so schräg. Allein, wie er sich dann mit seinem Bruder prügelt. Er prügelt und das ist so etabliert. Du weißt in dem Moment, es sind nicht einfach nur zwei Brüder, sondern der prügelt sich mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und das ist so toll. Das ist so gut. Ja. Ach, großartig.
Ja, das ist so eine tragische Figur. Mhm. Selbst die Mutter, ne, die Schwiegermutter des Präsidenten, die ist auch stark. Alle, ne, wie du sagst, Sheila, ich meine, allen voran natürlich Cordelia Kapp.
Natürlich, ja, das stimmt.
Die ist natürlich großartig. Also die habe ich sofort ins Herz geschlossen, genau wie du. Die ist exzentrisch und natürlich so die typische externe Beraterin, ne, steht irgendwie über allem, ist total schrullig, aber irgendwie auch voll bodenständig. Unerschrocken und auch dann hat sie ganz, ganz einfühlsame Momente. Weil ganz häufig hat man ja bei diesen Charakteren, sagen wir mal Sherlock Holmes oder hierbei mit der Version Sherlock, mit Benedict Cumberbatch, da dieses nochmal mehr auf das Spektrum ausgerichtete Darstellung. Und häufig haben wir das oder bei Mr. Monk oder so. Also die Leute haben immer was sehr Unzugängliches in ihrem Charakter und sind sozial nicht so kompetent. Und das ist sie. Obwohl sie so schrullig auf der einen Seite ist, ist sie total einfühlsam und versteht total viel. Mhm. Ganz viel passiert da ohne Wort. Ich fand diesen Moment im Gartenhaus zum Beispiel stark, als sie mit der Gärtnerin da reingeht und allein wie die Gärtnerin da, ne, was weiß ich, reingeht, das Licht anmacht, sich wundert über dies und jenes. Damit hat sie schon genug gesehen. Sie braucht überhaupt gar keine Frage stellen. Gut, das ist Beobachtungsgabe, aber sie hat auch so ein gutes Einfühlungsvermögen. Mhm. Ne? Die haben Blickkontakt miteinander. Sie stellt persönliche Fragen. Wieso arbeiten Sie hier? Sie wollten im Nationalpark arbeiten. Warum haben Sie sich da beworben? Ah ja, alles klar. Und da gibt es so wirklich einfühlsame Blicke. Sie weiß, diese Frau einfach wirklich zu lesen und versteht die. Das ist sehr empathisch. Ja. Ganz häufig hat man sehr empathische Momente von ihr. Also sie ist nicht irgendwie auf dem autistischen Spektrum, wie das häufig so dargestellt wird in solchen Momenten, obwohl sie natürlich auch komplett über starke Fähigkeiten hat. Ganz zuletzt, wo sie da ganz gezielt, ich will den Spoiler klein halten, aber sie muss eine Tür wieder freilegen und ganz gezielt findet sie Zentimeter, Millimeter genau die zugeputzte Kante, wo man die Tür wieder freilegen kann. Das ist natürlich alles überdreht und extrem. Und das würde man vielleicht so jemand wie eine Mr. Monk noch mal mehr abnehmen. Aber bei ihr funktioniert das auch. Und trotzdem ist sie sozial so gut und kann so gut sich in andere Menschen einfühlen und da andocken und versteht die auch. Das finde ich extrem schön dargestellt.
Ja, ja, absolut. Ist überhaupt, weil du die Tür erwähnst, das ist dann am Schluss in diesen letzten zwei Episoden, wenn quasi die Anhörung schon stattgefunden hat, der Fall wurde als abgeschlossen erklärt, sie hat sich bereit erklärt, ihrem Chef zuliebe das als Selbstmord dastehen zu lassen, um ihm nicht zu schaden. Und sagen, na gut, dann erklären wir das zum Selbstmord und ich gehe jetzt wieder, bin weg, zum, weil ich eh schon unterwegs war und gehe jetzt Vögel beobachten im Dschungel von Peru, glaube ich, oder irgendwo. Mhm. Und dann wird sie zurückgeholt, weil diese Anhörung aus dem Ruder läuft und sie von ihrem Baumhaus aus über ein Funktelefon sich in die Einhörung einmischt, weil da dieser dritte Mann ist, dieser Typ mit der Fliege und dem Schnurrbart, der nicht auf diese Party gehört, von dem keiner weiß, der dritte Mann, weil das der dritte Partycrasher war. Es waren drei Partycrasher. Das eine war so ein Schickeria-Pärchen, die da nicht hingehört haben. Und der dritte, von dem wusste man nicht, wer der war. Das war so ein komischer Typ mit dem Schnurrbart, der immer verwirrt und komisch geguckt hat, mit niemandem geredet hat. Man wusste nicht, wer der war. Und also das muss ich jetzt spoilern, weil das einfach die allergeilste Figur und die allergeilste Geschichte ist. Der wird gesucht und man hat dann von den Fotos von dem Abend, es gibt da keine Sicherheitskameras im Weißen Haus.
Ja gut, da habe ich gelesen, dass die Leute sich ein bisschen aufregen, dass da wirklich keine Sicherheitskameras waren und man hätte natürlich auch mal irgendwie Fingerabdrücke nehmen können. Das haben sie scheinbar auch alles nicht gemacht.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Das muss man einfach hinnehmen.
Aber dann gibt es halt dieses Foto, wo man von ihm nur die Nase, Augen, Schnurrbart sieht und ein Ohr von jemand anderem davor. Und dieses Bild und alle sagen, ist das so ein Bild, wo man einen Hase und eine Ente sieht, je nachdem, wie man draufschaut? Was ist das? Und dann wird dieser dritte Mann gesucht und der wird dann am Ende ausfindig gemacht. Weil das ist so die eine mysteriöse Figur, der verschwindet auch im Lauf des Abends. Bevor das Haus dicht gemacht wird, ist der weg. Das heißt, der verbringt nicht die Nacht mit allen anderen. Das ist der eine mögliche Verdächtige, der nicht befragt werden kann. Und der bekommt dann, und das ist dann dieses Gespräch mit den beiden Senatoren, dem wird Immunität zugesprochen. Und damit der, ich glaube, das müsste es gewesen sein, oder?
Ja, sie macht es eigenständig. Ne? Sie geht einfach mit dem Foto raus an die Presse, also wirklich raus vor die Tür dieses, und stellt sich auf den Platz, so diese typische Pressesituation,
die Senatorin,
wenn man vermeintlich aus dem Gerichtssaal kommt, stellt sich die Senatorin mit dem Foto und sagt, hier, ich biete Ihnen Immunität an, melden Sie sich, wir brauchen Sie, sagen Sie, was passiert ist.
Ja, ja, genau das.
Und alle schmeißen sich drauf und es geht durch die Presse.
Dann wird der gefunden, der wird entdeckt, weil er irgendwo in irgendeinem Restaurant sitzt.
Ich denke, er hat sich selber gemeldet, oder?
Nee, er wird entdeckt, weil er in irgendwo in einem Restaurant sitzt und Waffeln isst. Und dann hat er sich aber dann auch daraufhin, hat er sich einen Anwalt genommen, ist zu der Anhörung erschienen, Immunität.
Ja, das ist
und antwortet erstmal alles so richtig, wie sein Anwalt ihm das...
Naja, aber so richtig gut, genau. Er hat ein Statement, ne, und trägt das vor und man denkt, wow, das ist ja total gut durchdacht, alles super, ne, so. Und dann liest er die Regieanweisung, gucken Sie ein bisschen betröppelt, wenn es Ihnen möglich ist, rot anzulaufen, tun Sie es. Und jetzt schlagen Sie auf den Tisch und er liest das alles vor.
Liest es vor. Und schau dann drauf und dann haut auf den Tisch. Das ist so genial. Hier bitte Gefühle. Hier können Sie Gefühle zeigen. Und das ist so unglaublich gut. Und die ganze Zeit ist er so verschlossen. Und dann wird er gefragt, wie er eigentlich daraufhin auf die Party kommt. Und du denkst, der wird nicht antworten. Und dann legt er los, ach, das war die allergeilste Geschichte. Und du merkst, der ist durch einen reinen Zufall in diese Gruppe Australier geraten, ist mit denen mitgegangen, ist auf diese Party und hat den Abend seines Lebens gehabt, erzählt, er hat den größten Spaß und hat scheinbar absolut keinen Schimmer, was da passiert ist. Er versteht nichts. Und es kommt aber dann raus, dass er irgendwo dann im Haus unterwegs war, seine Mutter angerufen hat, die eigentlich seine Tante ist, aber nicht wirklich seine Tante. Es ist so ein schräger Figur, eine schräge Typ. Alles, was der sagt und macht, was der erzählt, sein ganzer Background wird immer schräger. Und dann sieht er jemanden, der einen Körper, der die Leiche wegschleift. Und damit ist dann, also das erzählt, da ist dann die große Sensation und da wird dann der Fall neu aufgerollt. Und das ist dieser dritte Mann, der ist so großartig und der taucht dann später nochmal auf und ist immer noch so, genau so. Der guckt die ganze Zeit verwirrt, immer leicht panisch, leicht planlos, um dann im schlechtesten Moment das Lachen anzufangen oder einen Witz zu machen oder seinen australischen Akzent vorführen zu müssen. Ich kann übrigens einen australischen Akzent machen, wollen Sie den hören? Nein, ist schon gut. Hello mates, ist gut, lassen Sie es bitte. Der ist so... genial witzig, dieser Typ. Bis hin zu Harry Hollinger, der ihm vorwirft, Sie sind ein Auftragsmörder. Und er steht auf, stellt sich zu ihm hin, ja, und Sie haben mich beauftragt. Und alle, badum. Ist das nicht geil, oder? Mann, man Witz, oder? Toll, oder? Und du kannst dich nur wegschmeißen von dieser Type. Der ist einfach herrlich, der dritte Mann, Mr. Patrick, wie heißt der? Der hat so einen herrlichen Namen.
Dummert, oder?
Der hat einen ganz komischen Namen.
Ja.
Patrick.
Da denkt man auch erst, das ist alles gelogen, gell?
Patrick Dumbe. Toll, toll. Herrlich.
Genau, das ist irgendwie so ein Medizin-Vertreter, Pharma- Oder Medizin, ja. Device-Vertreter. Mhm.
Ja. Und der da wirklich durch Zufall in diese Gruppe betrunkener Australier geraten ist, mit denen er dann auf diesen Empfang gekommen ist.
Muss man da noch leider sagen, dass der Sicherheitsausschuss dann doch irgendwie gut war, ne? Dass der durchgeführt wurde, weil es gibt ein paar Sicherheitslücken.
Das ist sehr gut, ja.
Ungeladene Gäste auf dem Staatsbankett, wow.
Es ist ohnehin auch so schön, es kommen so viele rote Red Herrings, so viele Fallen, zum Beispiel dieser Unfall, den du da am Anfang bemerkt hast. Ja, da gab es einen Unfall, es sind 3 Leute rausgelaufen, nein, nur 2, nein, 15. Es gab irgendwo an diesem Abend einen Unfall, dass irgendein Wagen des Secret Service irgendwo einen Unfall gebaut hat. Das wird immer wieder erwähnt.
Absolut unwichtig. Absolut. Wir fahren da gar nichts weiter drüber. Ja.
Und,
genau, wie der Kalligraph, was mit dem los ist, das ist ja auch der Hammer, oder? Der hat ja ernsthafte Probleme. Der Kalligraph ist derjenige im ganzen Haus, dessen Schrift man nicht lesen kann.
Absolut unlesbar.
Das ist der Hammer.
Und sie haben dann die Tischkarte von dem dritten Mann. Was heißt das? Nein, das kann nicht. Das ist ein F. Das ist kein F, das ist ein H. Was
und am Ende war es Larry.
Larry. Oh Gott, Hilfe.
Ah. Ja, Wahnsinn. Das hat sich auch nicht aufgeklärt, was mit dem Kalligraphen ist. Aber das war halt auch nicht wichtig für den Fall. Der hat halt ernsthafte Probleme. Vielleicht nimmt er irgendwelche Medikamente oder hat einen Schlaganfall. Keinen interessiert's.
Ja, ich habe mir auch gedacht, warum schaut niemand nach dem armen Kalligraphen? Der kann nicht mehr schreiben. Was ist mit dem los? Kümmert euch doch mal um den.
Ja.
Ach, wie toll.
Ja, Wahnsinn.
Einfach nur toll. Ach, man könnte diese ganze Serie durchgehen, einzeln durchgehen, lauter tolle Szenen finden, lauter tolle Momente und die, wir können da jetzt noch ewig weitermachen, aber ich glaube, wir sollen an Ende kommen.
Ja, das stimmt. Es gibt einfach super viele herzwärmende Geschichten und es ist einfach manchmal super lustig und absurd und teilweise nur auch aufgrund der Schnitte, weil diese Absurditäten, die verschiedenen Blickwinkel auf bestimmte Ereignisse gegenübergestellt werden, nebeneinander gestellt werden. Ne? Und dann diese tolle Inszenierung mit diesem großartig genutzten Set, wie du auch gesagt hast, diese Puppenhausperspektive, das Haus vorne offen. Und wir können reingucken und zoomen dann rein, was in diesem Zimmer passiert, was in diesem Zimmer passiert. Oder gucken von oben, wandern mit Cordelia von einem ins andere Zimmer.
Ja, das, wirklich allein das Weiße Haus als Ort ist so toll. Wie viele Filme kennen wir vom Weißen Haus? Wir kennen das ja hauptsächlich
immer,
von Filmen.
Immer das Oval Office. Ne?
Genau, wir kennen das Oval Office. Das ist auch das, was wir kennen, wenn Donald Trump irgendwas unterschreibt mit seinem dicken Edding und das hochhält. Wir kennen eigentlich immer nur die paar Bilder, die wir auch so kennen. Und es gibt dann ein paar Filme, da kriegen wir mehr zu sehen und so viel vom Weißen Haus wie in dieser Serie, wie in The Residence, haben wir, glaube ich, noch nie in irgendeinem Film oder einer Serie zu sehen bekommen. Dieses ganze Haus ist ein so tolles Set und wir laufen immer wieder durch. Detective Cup lässt sich erstmal die Führung durchs Haus geben. Lässt sich einfach mal überall durchführen, statt einfach mal direkt irgendwo hinzugehen, möchte sie erstmal durch alle Räume geführt werden, durch alle Stockwerke, durch den Keller, durch. Und die Kamera geht überall mit. Und das allein ist schon so unglaublich befriedigend beim Zuschauen, als Zuschauer dieses Gefühl, man ist wirklich in einer Welt und diese Welt stimmt hinten und vorne. Weil das hat man ja häufig auch ganz oft. Es wird ja ganz häufig bei Filmen getrickst. Man kommt von einem Raum zum nächsten oder von einer Straßenecke zur anderen. Ich muss da immer noch an die an den Werbespot mit den Nonnen, so eine Autovermietung in Rom denken. War aus den 90ern. Ich kam gerade von einer, wir waren gerade eine Woche in Rom gewesen zum Zeichnen und als ich zu Hause diese Werbung sehe, die Nonne, die ihren Abschluss, die anderen Nonnen verpasst hat, der Bus fährt ab, sie mietet sich ein Auto und fährt hinterher. Und das Ganze spielt am Kapitol. Die Nonnen kommen die eine Treppe runter, die einzelne Nonne die andere Treppe runter. Der Bus fährt unten, sie steigen unten im Kapitol in den Bus. Der Bus fährt oben auf dem Platz im Kapitol ab. Die Nonne fährt mit dem Auto an einer ganz anderen Stelle in Rom und du merkst nichts davon. Das ist es kann funktionieren und das funktioniert ganz häufig so, dass man durch gestimmte Schnitte und Kameraperspektiven und man sieht schnell und man sieht nicht genau auf den Hintergrund, ist das jetzt noch das gleiche Haus, ist das eine andere Treppe, ist das eine ähnliche Treppe, da merkt man das nicht. Und hier in dieser Serie, es stimmt alles, es stimmt einfach alles. Du kannst durch dieses Haus durchgehen und es ist immer richtig und es passt und du kommst immer an der richtigen Stelle raus. Wenn du durch die Tür gehst, kommst du in den nächsten Raum. Wenn du durch diese Geheimtür gehst, kommst du in das Personaltreppenhaus und da kommst du in das Büro des Aschers und da kommst du in den dritten Stock. Und das passt einfach alles und das ist so, so unglaublich toll.
Ha. Und auch die kleinen Hinweise, also alles, was sie findet auf ihrem Weg in ihrer Recherche, das lässt sich alles wunderbar nachvollziehen. Mhm. Das ist wirklich ein super Drehbuch. Und also die Produktion haben wir ja auch schon gelobt, das ist auf jeden Fall so sehenswert. Ich glaube, wir haben es auch nicht so sehr gespoilert, dass man viel Spaß damit hat, es selbst zu gucken. Falls ihr es noch nicht geguckt habt, guckt es euch an.
Ich glaube, wir haben jetzt ich habe einen ausgeklammert, das war der dritte Mann. Alle anderen Verdächtigen sind noch offen. Es ist wirklich, es sind eine Menge Verdächtige, und die sind alle offen, weil sie haben alle ein gutes Motiv, um Amy Winter umzubringen. Und vor allem toll
ist, selbst der dritte Mann kann und könnte es sein. Ich wäre allerdings persönlich enttäuscht gewesen, wenn das gewesen wäre. Also, weil das wäre zu platt gewesen.
Das wäre einfach zu platt, ja. Das stimmt.
Der was Einzige, nicht, ja. Der nicht ins Haus gehört, ne?
Jemand von außen, nee, der, okay. Was ich auch schön finde, was mir auch gefallen hat, A.B. Winter, wir lernen unglaublich viel über das Mordopfer. Das ist ja auch häufig mal so, je nachdem, manchmal erfährt man über das Mordopfer mehr, manchmal weniger, manchmal geschieht der Mord irgendwo so im ersten Drittel des Films oder in der Hälfte, dann kriegt man noch
und
relativ
dann siehst
mit.
Du die Person nicht mehr und das war's. Das ist dann die undankbarste Rolle, die man jemand spielen konnte, weil du bist sofort raus, aber ist ganz anders hier.
Manchmal ist geschieht der Mord direkt in der ersten Szene und dann kriegt man vielleicht auch noch Rückblenden, aber man erfährt immer nur so oberflächlich was von dem Mordopfer. Ganz häufig ist ja der Charakter des Mordopfers, bei Agatha Christie zum Beispiel, ganz häufig Charakter des Mordopfers das Wichtigste, was dann überhaupt zum Mord führt. Wie oft habe ich bei Agatha Christie, wenn ich das gelesen habe, festgestellt, wir wollen eigentlich, dass diese Person umgebracht ist, weil die ist ja auch total unsympathisch. Mhm. Und dann macht es auch nichts, wenn Poirot am Schluss alle laufen lässt. Und hier erfahren wir so viel über A.B. Winter. Wir nehmen den wahr als die ganze Zeit ist der präsent. Der ist die ganze Zeit lebendig und präsent dabei, obwohl er tot in dem Billardraum im dritten Stock liegt, kriegen wir ihn durch die ganzen Rückblenden, die ganze Zeit haben wir ihn immer dabei. Der ist nie weg. Und wir erfahren alles über ihn. Wir erfahren so viel über ihn, über seine Person, über seine Vorgeschichte, über seine Schrullen, seine Abneigungen, seine Vorlieben, über seine Familie, über alles. Und das ist so unglaublich gut gemacht. Dass man hier mal ein Mordopfer hat, das eben nicht direkt am Anfang stirbt und dann weg ist.
Ja, das stimmt. Und wie du gesagt hast, ich kann mir auch gar niemand anders in der Rolle vorstellen. Hat das wundervoll gemacht.
Ja. Der ist einfach toll für diese Rolle. Der wirklich. Also es ist tragisch, dass André Brauer gestorben ist. Aber es ist ein Glücksgriff, dass sie mit Giancarlo Esposito so ein unglaublich guten Ersatz gefunden haben.
Ja, es hätte dann halt anders ausgesehen. Ja. Es hätte einen ganz anderen Ton wahrscheinlich getroffen.
Wahrscheinlich, ja. Übrigens, Brooklyn Nine-Nine, der Schauspieler, der Harry Hollinger gespielt hat, das war Ken Marino. Den kennen wir auch aus Brooklyn Nine-Nine und aus Agent Carter. In Agent Carter spielte ein Gangsterboss in Brooklyn Nine-Nine einen komplett unfähigen, trottelhaften Polizeikapitän. Und der Typ, allein wenn ich den sehe, fange ich schon an zu lachen. Es ist ein bisschen gemein auf Äußerlichkeiten, aber da ist die Komik auch bei dem drin. Und diese Art, der hat so eine Körpersprache, Körperhaltung, die großen Hände, das Gesicht, die langen Arme, der hat so eine unglaublich herrliche, das ist so eine Körpersprache, so ein Körperklaus. Immer so ein bisschen zu groß, zu plump und seine ganze Art, wie er sich eigentlich immer daneben benimmt. Er wird eigentlich permanent als Arschloch bezeichnet und er benimmt sich auch als ein Arschloch. Er ist der Einzige, der auf seinen Zettel seinen Namen schreibt und unten drum einen erhobenen Stinkefinger zeichnet. Der ist so toll.
Der toxische Mann.
Der toxische Mann,
Das finde ich auch sehr schön, wie die Serie damit spielt. Ne? Cordelia kommt da rein und da sind gleich mal die ganzen Männer vom Secret Service, vom FBI, vom Haus. Und sie sagt, so viele Jungs, also so viele Dudes, ja. Und das, also sie hat immer wieder solche Kommentare. Das sind dann auch so Sachen, die dann eben Senatorin Bix dann eben auch kommentiert und stark findet. Weil sie wirklich so schlagfertig ist und das thematisiert wird eben auch die Hintergründe, die Leute haben. Also wie privilegiert man womöglich lebt, auch welche Hausfarbe man da hat. Ne? Das sind so Dinge, die da mit einspielen. Und ich finde es wunderbar, wie sie dann natürlich mit den weiblichen Angestellten interagiert. Also wie sie Yasemin, die Assistant Usher, anspricht. Ne? Also gerade ganz am Anfang ist es sehr eindrücklich. Sie steht da all mit diesen Dudes, sie sagt, so viele Typen hier, wow. Und die sind total herablassend und wollen sie gar nicht da haben und finden ja es ist alles ein Selbstmord und so weiter. Und Cordelia hat schon längst angefangen zu ermitteln und sortiert sich und will die ganzen Räume sehen und hat bestimmte Fragen und so weiter. Mhm. Und das richtet sie dann eben an, ja, die Assistant Usher. Also die ist da für sie eh auch Ansprechpartnerin. Aber es ist eben auch wiederum eine Frau, eine Person of Color, die sind auf einer ganz anderen Ebene miteinander. Das merkt man.
Ja.
Und das ist so gut, wie da die Augenhöhe hergestellt ist in solchen Situationen immer. Ne? Auch der Polizeichef, der zuständig ist dort, ne? Das ist ja auch ein Mann, Person of Color. Und das
wie
ist
auch Cordelia,
das macht einen Unterschied.
Ja, wie ja auch Cordelia Person of Color ist. Das ist etwas,
genau, das sind so Momente, da merkt man richtig, da die betrachten sich manchmal, ne, also mit weiblichen Charakteren und dann eben auch ethnischer Identifizierung, ne, wie dann da teilweise eben auch Unterschiede gemacht werden.
Das wird nicht plakativ gemacht, aber das wird subtil gemacht und es wirkt.
So wie es tatsächlich auch empfunden werden kann im Alltag. Und ich denke, nicht nur kann, sondern eigentlich
sollte,
wie es eben ist. Ja. Ne? Genau, das finde ich erstaunlich. Das hat mich sehr, sehr gezogen, direkt am Anfang, als ich das geschaut habe, wie da so drauf geachtet wird, weil das geht häufig unter. Und ich bin ganz begeistert. Also sie haben hier als Idee Serien-Schöpfer und Drehbuchautor eben auch einen weißen Mann. Ich finde das total gut, wie sensibel der da das geschrieben hat.
Ja.
Stark.
Ja, wirklich.
Schaut's The Residence.
Schaut's The Residence. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, wirklich am Ende.
Ja.
Ach, was für eine tolle Serie. Ich mag ja Krimis wirklich sehr gerne. Und das war jetzt wirklich einer der unterhaltsamsten, besten, am besten geschriebene. Der Kriminalfall ist toll aufgebaut, toll gelöst. Mhm. Auch die Auflösung am Ende, da will ich jetzt gar nicht so viel darüber sagen, aber das ist so ein klassischer Moment, wo die Detektivin alle Verdächtigen sammelt und dann vor ihnen den Vortrag hält und das Ganze aber so während des Vortrags eigentlich erst auflöst. Das hat der dünne Mann, ist das von Dashiell Hammett oder Raymond Chandler? In den dünnen Mann-Roman ist das genauso. Nick Charles sagt das sogar, der Detektiv. Er hat keine Ahnung, wer eigentlich der Mörder ist, aber er verstellt sich jetzt alle her. Und während ich dann alle damit konfrontiere, dann wird sich irgendjemand verraten oder ich werde es herausfinden, mir wird es dann irgendwann einfallen. Und genau so macht das Cordelia Cup auch. Und das ist so gut. Das ist so unglaublich gut.
Ja, wirklich spannend, das stimmt.
Ich komme nicht zu einem Ende, es ist ganz schlimm.
Ich hatte eben noch irgendwas im Kopf, aber ich habe es wieder vergessen. Ach so, weil du gesagt hast, seit langem, genau. Und es war nicht langweilig. Ich habe es jetzt in kürzester Zeit zweimal gesehen und es war mit keinem Moment in der zweiten, also im Rewatch, langweilig. Das ist ja auch immer dieses Zeichen von diesen, selbst wenn man weiß, wer der Mörder ist, ne? Man kann so, ich meine, Miss Marple kann ich immer wieder gucken, weil ich einfach so einen Spaß dran habe und es ist hier genauso. Oder Hercule Poirot, ich kann es immer wieder gucken, obwohl ich weiß, wer der Mörder ist. Es verliert nicht an dem Reiz, das zu schauen.
Es gewinnt sogar noch einen gewissen Reiz dazu, weil du ja schon weißt, was los ist.
Und auf andere Sachen achten
kannst. Genau, und du kannst dann auf die Hinweise nochmal viel gezielter achten und merken, ah, guck mal, das haben die wirklich schon direkt von Anfang an so eingebaut. Wie clever ist das alles? Ja. Das stimmt,
ja. Was mir ähnlich viel Spaß bereitet hat, und damit schließe ich dann gleich, war jetzt die ganze Zeit über die ganzen Staffeln, die ich geschaut habe, Only Murders in the Building. Da kommt, glaube ich, noch eine finale Staffel. Ich bin allerdings nicht sicher, ob es im Rewatch genauso gut funktionieren würde, aber ein Spaßfaktor und Ermittlung und so weiter, das hat ähnliche Qualität.
Das ist Steve Martin und Martin Short?
Short, ja. Genau.
Den kann ich nicht. Der,
nein. Nee, okay, und Selena Gomez. Ich fand,
Selena
ich fand
Gomez
das eine
ist toll. Steve
sehr
Martin
spannende Mischung.
Kann ich auch, aber bei Martin Short habe ich eine Allergie, würde ich es mal nennen.
Okay.
Das geht nicht.
Ja, ich fand die Mischung wirklich außergewöhnlich, als ich davon gehört habe und wollte es dann unbedingt gucken und es hat für mich gut funktioniert.
Ja, ich habe auch wirklich tolle Sachen davon gehört, aber es ist aus persönlichen Gründen kriege ich das nicht gesehen.
Okay, gut.
Aber,
es hat dann auch eine Metaebene, weil die podcasten. Also sie haben sich über einen Podcast, einen Murder-Mystery-Podcast kennengelernt.
Ach toll. Wir nehmen es auf jeden Fall als Empfehlung hier in diesem Podcast für euch. Sofern ihr keine Allergie habt, schaut euch Only Murders in the Building an.
Und es kommen ganz tolle Gaststars jede Staffel mit dazu und das ist wirklich immens.
Okay, mal schauen, ob ich das irgendwie schaffe, doch mal meine Martin Short-Aversion irgendwie zu überwinden. Es ist schwer, ich kann den wirklich nicht sehen. Ich krieg sofort
die Tafel. Ja gut, wenn man sowas hat, dann
geht in den Strich die Bürste, das kann ich nicht. Okay, ich bedanke mich bei dir, liebe Tanja. Das war total schön, dass du mit mir den Mord im Weißen Haus
fast aufgeklärt hast. Ja, fand ich auch. Vielen Dank.
Bitte, bitte. Und ihr, liebe Zuhörer, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr habt das auch ganz hervorragend gemacht. Was wären gute Detektive ohne ein Publikum? Und ihr seid ein fantastisches Publikum. Falls ihr Kommentare hinterlassen wollt, macht das gerne. Ich freue mich. Passiert nicht mehr so oft hier auf der Seite www.der-sumpf.de oder schreibt uns auf Blue Sky. Da sind wir vertreten als der Sumpf. Irgendwas findet ihr auf Facebook auch noch oder eine E-Mail kontakt@der-sumpf.de oder eine Postkarte, das findet ihr im Impressum. Die Sache mit der Wunschliste findet ihr auch, falls ihr das wollt. Wenn nicht, ist auch gut, ist kein Sponsoring. Die Wunschliste sind nur kleine Geschenke, aber am meisten freue ich mich tatsächlich einfach übers Weitersagen. Wenn euch das gefallen hat, dann verbreitet doch ein bisschen unseren Podcast. Da haben wir auch was davon. Und in dem Sinne, ja, jetzt möchte ich dann doch noch, ich habe extra für diese Folge eine sehr schlechte Musik eingespielt. Die werde ich jetzt abspielen. Meine Damen und Herren, der Präsident der Vereinigten Staaten. Kennst du All the President's Men, heißt das, glaube ich, mit Jack Lemmon und James Garner, die als Ex-Präsidenten einen Mordfall aufklären müssen?
Oh, also die beiden in Kombination sagt mir was, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen.
Herrlich, wow, also spannend. Beide auch älter schon. Und da gibt es diese eine Stelle, wo sie sich gegenseitig sagen, wenn sie dieses Hail to the Chief haben, was die sich für schmutzige Texte im Kopf dazu ausgedacht haben. Jedes Mal, wenn sie das hören, was sie dann selber im Kopf mitgesungen haben. Ich weiß es leider nicht mehr, was das war. Aber es ist sehr schön. Den muss ich mal irgendwann wiederfinden. Das war, James Garner hat so hat so eine Art Ronald Reagan-Typen gespielt und Jack Lemmon müsste dann sowas wie, keine Ahnung, Jimmy Carter gewesen sein. Ist aber wirklich witzig, zwei Ex-Präsidenten, die einen Mord aufklären. Toll. Jetzt lange her, fällt mir gerade wieder ein.
My Fellow Americans vielleicht? Presidents. Hier, ein Präsident für alle Fälle, My Fellow Americans von 96, der ist ja gar nicht so alt. Wahnsinn, da sind sie wirklich schon alt.
Ah, ja.
Ach, spannend. Muss mal gucken, wo der läuft.
Ach ja, tschüss übrigens.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.